Was muss ich mir gefallen lassen? Absolut nichts. Werden von Jugend auf dazu erzogen. Wenn das kleine Büble heimkommt vom Kindergarten, weinend, der Vater sagt, was ist los? Und das Büble sagt, sie hat mich verschlagen, die andere. Dann sagt der Vater, warum hast du keine hinausgegeben? Du wirst erst ein richtiger Kerl, wenn du auch dagegen schlägst. Ein Bekannter hat zu mir gesagt, jeder ist so viel wert, als er sich gefallen lässt. Das ist Lebensweisheit. Und wir Christen sind hoffentlich alle so vitale, normale Leute, nicht mit gebrochenem Genick, dass es uns juckt. Juckt ist gar nicht der richtige Ausdruck. Dass wie aus der Pistole geschossen, wenn jemand mir krumm kommt. Ich dagegen halte. So viel Fantasie bringe ich auch noch auf. Ich darf mir doch nichts gefallen lassen. Und es ist gut, dass die Bibel erzählt, dass von allem Anfang an der Herr Jesus solche Leute berufen hat, die normal reagiert haben. Das gibt's doch gar nicht. Darf ich nicht gefallen lassen. Es wird etwa erzählt von diesem vitalen Petrus. Er wird besonders anschaulich geschildert, als einmal Jesus seinen Freunden, diesen Jüngern, seinen Nachfolgern sagte, ich muss hinauf nach Jerusalem und werde den Heiden ausgeliefert werden und sie werden mich verspeien und verspotten und kreuzigen und töten. Da heißt, die anderen Jünger, sie verstanden überhaupt die Welt nicht mehr. Das gibt's doch nicht. Und der Petrus hat gesagt, komm her, Herr Jesus, das kommt nicht in Frage. Das lässt du dir nicht gefallen. Und hat Jesus gesagt, du meinst, was menschlich ist. Nicht teuflisch, du meinst, was menschlich ist. Aber nicht, was göttlich ist. Wahrscheinlich hat der Petrus nicht begriffen, denn einige Monate später war es soweit, dass der Jesus ausgeliefert wurde, dass das Verhaftungspeloton kam, in der Nacht da im Garten Gethsemane, mit Schwertern und mit Stangen. Und der Petrus, so wird es berichtet, hat gesagt, das darf doch nicht wahr sein, dass Jesus denen entgegengeht und sagt, wen sucht ihr? Jesus, ja, ich bin's. Es darf doch nicht wahr sein, dass der Judas, der Verräter, Jesus mit einem Kuss verrät und mit einem Griff hat er sein Kurzschwert und geht auf den ersten Besten los, so ein Knecht des hohen Priesters, der hat gerade noch seinen Kopf wegziehen können und das Messer ist runtergezischt und hat das Ohr abgeschnitten und Jesus hat das Ohr geheilt und hat gesagt, Petrus, steck dein Schwert in die Scheide, wer Schwert nimmt, wird durch Schwert umkommen. Ich könnte vom Vater mehr als zwölf Legionen Engel abrufen, aber mein Reich ist nicht von dieser Welt. Bei mir gelten andere Gesetze. Ein paar Stunden später, der Petrus wollte hinein in den Palast und wollte mitkriegen. Er wollte, nachdem alle anderen Jünger weg waren, Jesus die Treue halten. Er wurde angeplaumt von so einer Hilfskraft da im Hohen Priesterpalast. Du gehörst auch zu denen da, zu den Galiläern. Und seine Reaktion war, so steht zwar nicht in der Bibel, aber im Grunde genommen ging es darum, dumme Gans, was habe ich überhaupt mit dir zu schwatzen, es geht um andere Dinge. Verstehen Sie, das ist menschliche Reaktion, so schildert uns die Bibel von Petrus. Glutvoll, ich muss mir nicht alles gefallen lassen, der Jesus muss sich auch nicht alles gefallen lassen, ich begreife gar nicht, was da los ist. Und 4 Wochen später, nachdem Jesus auferstanden war, nach der Himmelfahrt, nach Pfingsten, als der Petrus seine Rede gehalten hat, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, den hat Gott auferweckt, da hat sich derselbe Hohen Rat, der Jesus ans Messer geliefert hatte, den Petrus geschnappt, sagt, ich weiß zwar nicht, wie der solche Reden halten kann, der ist eigentlich ein Analphabet, ein ungelehrter Mann, wir wollen ihn auspeitschen. Vielleicht hält er dann den Mund. Und dann wurde Petrus und Johannes brutal ausgepeitscht. Und dann heißt in der Apostelgeschichte, sie gingen mit knirschenden Zähnen von dem Hohen Rat und überlegten sich, wie sie das nächste Mal dem Hohepriesters Häusle anzünden könnten. Nein, sie gingen fröhlich vom Hohen Rat, dass sie würdig gewesen waren, um Jesu Namen willen zu leiden. Entschuldigung, was ist mit dem Petrus passiert? Ist dem das Rückgrat gebrochen worden? Oder hat er da wieder einmal eine Bekehrung erlebt? Die erste Bekehrung war, als er berufen wurde am See Genezareth. Liebe Schwestern und Brüder, mit einer Bekehrung reicht's gar nicht. Sonst muss immer wieder der Herr Jesus uns zu einer neuen Stufe führen. Hat er plötzlich gemerkt, ich kann mir nicht bloß vornehmen, was der Herr Jesus gesagt hat. Wer mir nachfolgen will, nehme das Kreuz auf sich und folge mir nach. Es geht zum einen Ohr hinein, zum anderen hinaus. Jesus muss mich von innen heraus verändern. Darum geht es uns in dieser Woche, dass wir einfach etwas zur Kenntnis nehmen. Ist wirklich Jesus Christus in euch? Prüft euch, erforscht euch, ob ihr wirklich im Glauben steht, ob Jesus in euch wirken kann. Und dann hat der Petrus auch noch schwarz auf weiß niedergelegt. Und jetzt nochmal herzlichen Dank allen, die eine Bibel mitgebracht haben. Wir wollen ziemlich weit hinten in der Bibel, im Neuen Testament, wenn die Paulusbriefe vorbeikommen, kommt der erste Brief des Petrus und der zweite Brief des Petrus. Also, wenn Sie dahinter, wo bloß noch ganz wenig Seite übrig bleibt, schauen, kommen Sie Johannes, Petrus, diese Briefe. 1. Petrus 2, Vers 20, 1. Petrus 2, Vers 20, wenn ihr um guter Taten willen leidet und das ertragt, das ist Gnade bei Gott. Gnade. Denn dazu seid ihr berufen, denn auch Christus hat gelitten für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußtapfen. Der nicht, so heißt Vers 23, der nicht widerschmähte, als er geschmäht wurde. Er drohte nicht, als er litt. Er stellte es aber dem anheim, der Recht richtet. Sozusagen, ich will mich nicht selbst verteidigen, aber lieber Gott, das überlasse ich dir. Du bist der Richter aller Welt. Ich will mich nicht selbst rächen, kommen vielleicht falsche Gesichtspunkte hinein, ich stell's dir anheim. So wie Jesus schon in seinem Leiden als letztes Wort am Kreuz gesagt hat, Vater, ich befehle meinen Geist, mein Leib und Seele in deine Hände. Übernimm du. Ich will nicht verfluchen, ich will nicht richten. Vater, du bist auch noch da. Er drohte nicht, als er litt. Er hat sogar für Übeltäter gebetet. Vater, vergib ihnen. Er hat nicht geschmäht, wieder geschmäht, als er geschmäht wurde. Er stellt es aber den anheim, der Recht richtet. Was für eine Veränderung in diesem glutvollen Petrus. Wenn man ihn gefragt hätte, Petrus, Entschuldigung, alles, was wir von dir wissen, was die anderen Apostel von dir erzählen, du warst doch früher nicht der Meinung, dass das Gnade ist, wenn man um Jesu Willen leidet. Jeder ist so viel wert, weil er sich gefallen lässt. Wie kommst du dazu? Da hätte er die Antwort gegeben, die in seinem ersten Petrusbrief auch immer wieder steht. Nicht bloß bei Paulus. Wir sind berufen zur engsten Gemeinschaft mit Jesus. Wir wollen nicht bloß Jesus als Vorbild nehmen, sondern der soll in mir wirken. Es Es gab im letzten Jahrhundert einen gesegneten Pfarrer im Oberbergischen, Hinterland von Köln, den Jakob Engel, blieb lebenslang in der gleichen Gemeinde Nümbrecht. Der hat Theologie studiert gehabt, aber es war nochmal was anderes, als Jesus in sein Leben kam. Und Menschen haben gemerkt, von dem geht was aus, von dem Jakob Engel. Und als er gestorben war, fand man in seiner Nachttischschublade einen Zettel, dem stand 90 Worte, ich will. Herr Jesus, ich will dir ganz gehören. Zweites Wort, ich will mich nicht mehr rechtfertigen. Drittes Wort, ich will eine Sache nur dann richtig stellen, wenn es absolut nötig ist. So geht's weiter. Ich habe mal Schondorf, unserem Oberbürgermeister, gesagt, Oberbürgermeister und Dekane schreiben keine Leserbriefe zur Berichtigung einer Geschichte. Heute würde ich sagen, Christenmensch schreibt keine Berichtigung. Die stärkste Waffe, die es gibt, wird mobilisiert, wenn ich sage, Vater, übernimm du, nicht ich. Du kannst mehr tun als ich durch einen Leserbrief oder durch einen Rechtsanwalt. Was ist schon der beste Rechtsanwalt? Verglichen mit dem lebendigen Gott. Ich will eine Sache nur dann richtig stellen, wenn es absolut nötig ist. So hat Jesus im Prozess ja gehalten, weil das manchmal entgegengehalten wird, man muss auch nicht alles schlucken, nicht? Als der Jesus geschlagen wurde und gesagt wurde, antwortet man so dem hohen Priester, hat Jesus gesagt, habe ich übel geredet, beweise es, habe ich aber recht geredet, warum schlägst du mich? Er hat nicht dagegen geschlagen, aber hat auch nicht alles bloß laufen lassen. Das gibt's, damit seine kleine Gemeinde, die übrig bleibt, nicht gleich unter das verdickt gerät, hat es ihn ja öffentlich verurteilt worden. Und was der Jesus im Prozess gesagt hat, ist unmöglich. Ähnlich als der Apostel Paulus mit Barnabas zusammen in Philippi im Kerker war, im Stock, Füßen und Händen eingesperrt, ausgepeitscht. Als am nächsten Morgen das römische Gericht merkte, oh, da ist eine Panne passiert, das sind ja römische Bürger, da ohne Prozess hätten wir es gar nicht gehen dürfen. Und haben gesagt, zum Gefängnisaufseher, schickt die Leute ganz schnell weg, ohne groß Aufsehen. Da hat der Apostel Paulus gesagt, Ich denke mir, er hat gesagt, sonst sind die in Philippi, die kleine Gemeinde Lydia und der Gefängnisaufseher von vornherein schlecht angeschrieben. Die Stadtväter sollen mit dem Zylinder in der Hand, so steht es nicht in der Bibel, aber so ist gemeint, sollen ins Gefängnis kommen, wie ein Stadttor begleiten. Damit deutlich ist, dass in der Sache Jesu, wir sind keine Vaterlandsverräter, wir sind keine Tempelstürmer. Ich will eine Sache nur dann richtig stellen, wenn es absolut nötig ist, um der Gemeinde Jesu willen. Aber im Normalfall sollen wir nicht Weltmeister im Spucken werden. Das Leben erzielt uns dazu, dass wir gegeneinander spucken, hinausschlagen. Wir sollen mindestens eine Meisterschaft im Schlucken gewinnen. Um Jesu willen. Lass mich sportlicher sagen. Wenn ein Torwart den Ball bloß abwehrt, mit Faustabwehr, ist überhaupt nichts gerettet. Da kommt das nächste Abstaubertor, nicht? Wenn der nicht den Ball packt und unter sich begräbt, dann ist er sicher. Gemeinheit wird nur dadurch erledigt, nicht dass wir sie rausboxen, dann kommt sie wieder zurück. Die Liebe duldet alles. Die Liebe begräbt auch die größte Gemeinheit, Gehässigkeit unter sich, dass nicht mehr weitergespielt wird. Die größte geistliche, ganz große geistliche Tat können wir tun, wenn wir uns etwas gefallen lassen und nicht wieder dagegen hauen. Aber es klingt jetzt wie ein menschlicher Rat. Und wir sind ja mitten in einer Bibelwoche. Und deshalb darf ich Sie bitten, dass wir aufschlagen, was der Apostel Paulus dazu sagt. Jetzt haben wir Petrus gehört. ihr sollt nachfolgen den Fußstapfen Jesu, wie so im tiefen Schnee, wenn einer vorgespurt hat, wir in die Fußstapfen treten können. Mach's mal auch so. Nicht dagegenhalten. Er litt und schwieg. Jetzt was sagt der Paulus? Philipper. Gemeinde Philippi, Philipper 2. Nochmal herzlichen Dank, Anerkennung, Freude für jeden, der die Bibel oder das Neue Testament mitgebracht hat. Neuen Testament, 4 Evangelien, Apostelgeschichte, Römer, 2 Korintherbriefe, Galater, Epheser, Philipper. Wenn Sie eigentlich im Konfirmandenbuch, Konfirmandenbuch des Sprüche gelernt, in dem Neuen stehen Matthäus. Wenn Sie es auch nach der Melodie auf die Schwäbische Eisenbahn gesungen. In dem Neuen stehen Matthäus, Markus, Lukas und Johannes und die Taten der Apostel unter allen. Da können Sie es am besten noch mal üben, zu Hause, mit der Melodie, probieren Sie es mal. Also, Philipperbrief, Kapitel 2, Vers 5. Hier, bei mir ist die gedruckt, bei Ihnen vielleicht auch, ist das älteste christliche Bekenntnis vor dem apostolischen Glaubensbekenntnis, ich glaube an Gott den Vater, ist das ein Christenbekenntnis gewesen. Das zitiert der Paulus hier in Philipper 2, ganz früh entstanden, gleich nach der Himmelfahrt Jesu. Das ist die Einleitung, stammt von Paulus. Philipper 2, Vers 5. Seid so unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Früher hat es ein bisschen anders geheißen, jetzt ist gut übersetzt. Wie es der Gemeinschaft, die wir in Christus Jesus haben, entspricht. Wenn schon Jesus in euch ist, dann muss auch Jesus ein bisschen auf euch abfärben. Und jetzt kommt etwas im Grunde genommen, die Beschreibung des Leidenswegs Jesu. Er, der in göttlicher Gestalt war, der zur Welt Gottes gehörte, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Wer etwas geraubt hat, gibt's nicht mehr her. Die Posträuber in England, die hat man geschnappt, ihren Raub hat man bis heute nicht gefunden. Der ist so versteckt, der wird nicht gefunden. Der Raub bleibt uns, wenn wir nach 30 Jahren Zuchthaus rauskommen, wissen wir immer noch, wo das Geld ist, nicht? Das Raub. Gell? Und Jesus hätte ja sagen können, ich gebe die Herrlichkeit beim Vater nicht her. Nein, er hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst. Er nahm Knechtsgestalt an, war den Menschen gleich, unter Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Er ließ sich immer weiter nach unten führen. Darum hat ihn auch Gott erhöht und ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass im Namen Jesus sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Ein befremdliches Wörtlein in diesem Bekenntnis. Ist Ihnen das auch schon aufgefallen? Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Trotzdem hat ihn Gott erhöht. Aber Gott hat ihn erhöht. However. Nein. Darum, jedes biblische Wort hat Gewicht, weil quer durch die Bibel immer wieder das Wort auftaucht, wer sich selbst erniedrigt, den erhöht Gott. In der Bibel nochmal anders formuliert, man nimmt dich gern den Namen Gottes in den Mund, sondern sagt, wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Wenn in der Bibel diese Passivformulierung da ist, wird der Name Gottes umschrieben. Wer bereit ist, sich zu erniedrigen, da schafft Gott was, da macht Gott was. Denken Sie, das Loblied der Hanna, er erhöht die Erniedrigten, die Mutter des Samuel. Lobgesang der Maria erhebt den Niedrigen aus dem Staub. Jesaja 57. Unser Gott wohnt nicht bloß im Tempel und Himmel, sondern bei denen, die geknickten Herzens sind, zerbrochenen Herzens. Der Stein, den die Fachleute verworfen haben, mit dem kann ich nichts anfangen, der ist zum Eckstein geworden. Das ist vom Herrn geschehen. Das ist der Tag, den der Herr macht. Unser Gott macht mit Vorliebe aus Erniedrigten etwas. Aus einem Abraham, der in Beduinenkreis im Ruhestand war, wo jeder gesagt hat, da ist nichts mehr los, das Leben ist gelaufen, hat Gott gesagt, jetzt fange ich an und mach was mit dir. Das Wesen Gottes ist etwas zu machen, zu zeigen, was er kann, wo Menschen nicht dauernd strampeln und sagen, das darf ich mir nicht gefallen lassen, ich muss mir selber einen Lebensraum besorgen, sondern jetzt, Gott, warte ich drauf, was du machen kannst. Frau Zieberle war eine Mitarbeiterin, ohne die ich die Arbeit im Jugendwerk hätte gar nicht machen können. Da hatten wir einen anderen Mitarbeiter, Peter Zimmermann, heute Pfarrer, junger Kaufmann, der hat uns immer die Protokolle geschrieben über unsere Landesmitarbeitertagungen. Und einmal hat er mit Bleistift an den Rand geschrieben, in meinem Protokoll, Rolf, lässt du im lieben Gott auch noch was zum Schaffen übrig? Wo ich wahrscheinlich gesagt habe, wie viele Termine ich habe. Liebe Freunde, das ist geistliches Wort gewesen, nicht bloß für mich. Ich frage Sie, wenn Leute uns krumm kommen, gemein, gehässig, meinen wir müssten die Sache ausbügeln mit unseren Fäusten, mit unserem Verstand, mit dem Gift, das wir versprühen, oder lassen wir dem lieben Gott auch noch was übrig? Dass er sagt, jetzt übernimm du. Weil er sich erniedrigt hat bis zum Tod, darum hat ihn Gott erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, hat etwas aus ihm gemacht. Das können Sie sagen, es steht in der Bibel, ja, es ist fromm, es ist doch keine Wirklichkeit heute. Traugott Hahn, Theologieprofessor in Dorpat, der Vater unseres späteren württembergischen Kultusministers Wilhelm Hahn, ist 1917 von bolschewistischen Garden da im Baltikum da oben gefangen genommen worden und mit den Honorationen der Stadt in einen feuchten, dreckigen Keller, in ein Verlies gepackt worden. Die meisten von ihnen sind wenige Tage später erschossen worden. Und der Traugott Hahn war ein hochbegabter Mann, vor ihm stand eine Karriere als Universitätslehrer der praktischen Theologie. Die bolschewistischen Bewacher haben diesen feingliedrigen, edlen, fast schmächtigen, durchgeistigten Traugott Hahn besonders geplagt. Sie haben immer am Morgen gesagt, los, diese Kufe, dieser Behälter, dieser aus allen Fugen rinnende Kotbehälter, den soll er, der Theologieprofessor, hinaustragen in den Hof. Überschwappende Behälter. Und die Mitgefangenen, die davongekommen sind, haben erzählt, wie man es dem Gesicht des Traugott Hahn angesehen hat, die Demütigung, den Ekel, wie er sich beinahe selber übergeben musste. Und dann hat der orthodoxe Bischof Platon, der mitgefangen war, russisch-orthodoxer, zu ihm gesagt, Radi Christa, um Christi willen. Erwin, stimmt's? Russisch? Ja. Um Christi willen. Er hat uns ein Vorbild gelassen. Wenige Stunden später war er erschossen. Aber dieser eine Traugott Hahn, aus dem hat Gott was gemacht, mehr als wenn er noch 4 Jahrzehnte Theologievorlesungen gehalten hätte und Bücher geschrieben hätte. Der wurde eine Vorbild für 2, 3 Generationen von Christen in Russland und bei uns. Wichtig, was Gott aus Ohnmächtigen macht. Nehmen Sie Dietrich Bonhoeffer, der liegt uns näher. Kurz vor Kriegsbeginn, also 1939, haben die Amerikaner gesagt, bleib doch hier, du kannst ein Princeton oder Yale Theologieprofessor werden. Und er hat gewusst, Jesus will mich zurückhaben in Deutschland, wo die Christen verfolgt sind. Und mit eigenem letzten Schiff ist er zurückgefahren ins Martyrium hinein, wo er dann gedichtet hat im Gefängnis der geheimen Staatspolizei: und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern, gefüllt mit Leid bis an den höchsten Rand, so nehmen wir ihn dankbar, ohne Zittern, aus deiner guten und geliebten Hand. Und so ist er ins Sterben hineingegangen. Und das Geheimnis ist ja, das ganze Lebenswerk von Bonhoeffer ist eigentlich ein Torso, ist ein Fragment, das bis heute in Theologie und Gesangbuch und in kirchlicher Wirklichkeit eigentlich kein Mensch, kein Mitchrist, so eine Bedeutung hat wie Dietrich Bonhoeffer. Weil Gott auch aus zerbrochenen Leuten etwas machen kann, die sich nicht dauernd wehren, so sagen, und reichst du uns den schweren Kelch, den Bittern des Leids, gefüllt bis an den höchsten Rand, wir nehmen ihn. Ich will nicht rebellieren. Wir sollen Meister werden im Schlucken. Dabei denke ich daran, dass mein Freund und Seelsorger Fritz Grünzweig, viele von Ihnen kennen ihn, kannten ihn, uns immer wieder in der Synode gesagt hat, wenn es manchmal hart herging und Prügel verteilt wurden: nur der Herr Jesus konnte sagen, sie hassen mich ohne Grund. Bei uns ist immer auch noch was dabei, was sehr menschlich ist. Vom Stalin der Stimme bis zu unserer Verteidigung und zum Auftreten. Nur er konnte sagen, sie hassen mich ohne Anlass, ohne Grund. Klammer zu. Aber wenn wir als Christenleute angegriffen werden, im Beruf, jetzt müssen wir, das ist ein Thema für Hauskreise, wie ist das im Beruf, wie ist im Alltagsleben, aber wenn wir besonders als Christenleute angegriffen werden und als Christenmenschen in der Familie stehen, ist da Christus in mir oder rebelliere ich viel zu oft und denke, das darf ich mir als Ehemann, das darf ich mir als Vater nicht gefallen lassen? Würde ein ganz anderer Segen drauf liegen, eine Macht würde entbunden, wenn ich nicht widerschelten würde, sondern auch damit rechnen würde, dass Gott etwas machen kann. Und ich darf es Ihnen sagen, im Lauf meines Lebens habe ich an ein paar Stellen in der Kraft Jesu auch fertiggebracht, gewaltig zu schlucken. Und ich habe große Schluckbeschwerden in dieser Sache. Manche Leute können leichter schlucken. Aber es lag ein Segen drauf, dass am Schluss die Geschichte viel leichter gelöst war, als wenn ich irgendwelche große Attacken, Gegenaktionen gemacht hätte. Herr, ich übergeb's dir. Auch der Hass, der mich beinahe verzehren will, die Bitterkeit, die in mir... Lieber Gott, ich übergeb's dir. Ich möchte Ihnen Mut dazu machen, dass sie auch einander dazu helfen. Mir ist das Herz weit geworden in den Wochen der Vorbereitung für diesen heutigen Abend, dass ich sie dazu einladen darf. Dass unser Herr Jesus so groß ist, dass er auch fertig wird mit den Bitterkeiten, wo wir meinen, ich muss rebellieren, ich muss dagegen schlagen. Unser Herr kann was draus machen. Bei Bonhoeffer, bei Traugott-Haden. Ach, das geht eigentlich schon die ganze Bibel hindurch. Als der David vor seinem eigenen Sohn fliehen musste, dem Absalom, Palastrevolution, der eigene Sohn hat sich gegen den Vater empört. Und David flieht den Weg hinunter zum Jordantal und da kommt der Schimi, der Arachiter, läuft hinter David und seinen Getreuen her, nimmt Erdklumpen vom Boden und wirft sie David nach. Du Bluthund, jetzt geschieht dir's recht. Und einer der Mitarbeiter von David sagt, dem müssen wir den Mund stopfen. Soll ich's erledigen? Hat schon sein Schwert gezogen. Und David sagt, lass ihn, Gott hat's ihm befohlen. Der Apostel Paulus, bei dem war er vorher, darf ich nochmal eine schöne Stelle Sie bitten aufzuschlagen. Vielleicht hilft das auch zur Übung. Wir sind im 2. Korintherbrief am Schluss. Prüft euch, erforscht euch, ob ihr im Glauben steht. Jetzt nehmen wir 2. Korintherbrief Anfang. Kapitel 1. 2. Korinther 1. Ab Vers 8. Wir wollen euch, liebe Brüder, und wenn in der Bibel Brüder steht, sind die Schwestern immer mit gemeint. Das ist nicht bloß so gesagt, sondern Adelphoi ist ein Begriff wie Mitarbeiter, wo man nicht extra noch sagen muss, Mitarbeiterinnen. Man sagt ja auch nicht Diebe und Diebinnen, sondern Diebe sind auch beide gemeint. Also es gibt manche Begriffe, die meinen immer beide mit. Gell? Wir wollen euch, liebe Geschwister, nicht verschweigen die Bedrängnis, die uns in der Landschaft Asien widerfahren ist, wo wir über die Maßen beschwert waren, über unsere Kraft, sodass wir auch am Leben verzagten. Wir wissen, dass hinter die Sache in Ephesus stand, dieser Aufstand, völlig unbegründet gegen Paulus, Rebellion gegen den römischen Kaiser, Rebellion gegen die Religion, gegen das religiöse Gewissen. Wir waren am Ende. Vers 9. Und wir hielten es bei uns selbst für beschlossen, wir müssten sterben. Jetzt ist es aus. Das geschah aber, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzten, sondern auf Gott, der Tote auferweckt, der uns aus solcher Todesnot errettet hat und erretten wird. Auf ihn hoffen wir, er werde auch uns hinfort erretten. Gott kann auch das Bedrängtwerden dazu benutzen, wenn wir schon gar nichts mehr dagegen machen können, sondern denken sich aus, damit er sagt, jetzt ist gut, jetzt zeige ich dir mal, was ich kann. Du bist am Ende, jetzt will ich übernehmen. Oft werden wir durch unseren Gott ans Ende geführt und er meint so gut mit uns, um zu zeigen, was er aus uns machen will. So wie der Petrus sagt, er stellte es dem anheim, der Recht richtet. So wie Jesus, wenn er also ins Leiden hineinging, gesagt hat, man stößt mich, dass ich fallen soll, aber der Herr hilft mir. Wenn dieser Jesus in ihnen wirkt, dann gibt es gar keine Situation, wo sie eigentlich meinen, sie müssen rebellieren oder ich bin am Ende, wo es nicht in ihnen wie ein tiefer Klang der beiden Kaiserbässe klingen müsste. Aber der Herr ist auch noch da. Nicht bloß Menschen, die mir Böses wollen. Nicht bloß meine Verzagtheit. Aber der Herr ist auch noch da. Helfen Sie auch einander dazu, dass wir so in dieser Weise schwierige Situationen meistern. War im Jahr 61, als ich ohne Verdienst und Würdigkeit überraschend die Nachricht bekam, dass ich als Delegierter zur Weltkirchenkonferenz nach Neu-Delhi kommen darf. Ganz junger Pfarrer. Die anderen Leute waren ausgefallen, ich war Ersatzmann Nummer 5 und bin hineingerutscht. Und im gleichen Augenblick ist in Württemberg losgegangen. Warum gerade der Chefbuch und der hat doch noch gar keine Verdienste und der ist ja unbekannt und das ist bloß Protektion, weil er mal vorher beim Bischof im Vorzimmer war. Und da hat's in mir gekocht, diese Deppen. Ich habe mehr in ökumenischen Fragen geschafft als viele von ihnen. Unverschämtheit. Und da hat mein Schwiegervater mal zu mir gesagt, Rolf, ist doch eigentlich wie beim Eisberg. Nur ein Zehntel schaut oben raus und 9/10 ist unter Wasser. Das, was die anderen an dir entdecken, ist bloß 1/10 von dem, was Gott an dir entdeckt, an dem er keinen Gefallen hat, über das er traurig ist. Oh, das hat mir auf den Boden geholfen. Und das habe ich in der Zwischenzeit vielen gesagt, wenn immer wieder Leute kommen, da wird mir doch nicht gefallen, was mir umgeht. Das ist ein gutes Beispiel, sagen sie es auch weiter. Aber zugleich hat er mir den Vers gesagt, du, der seinen Sohn mir gab, mache mir gewiss, welchen Wert im Sohn ich hab, mich erfülle dies mit Zuversicht. Mensch, wenn Jesus in mir ist, dann können doch ganze Bataillone gegen mich sein, wenn der ewige Sohn Gottes zu mir steht. Mich für würdig hält, in mir zu wohnen, in mir zu wirken, das ist ja beinahe Nebensache, was die anderen sagen. Du, der seinen Sohn mir gab, mache mir gewiss, welchen Wert im Sohn ich hab, mich erfülle dies mit Zuversicht. Helfen Sie auch einander. Oft kann man's schlecht sagen. Wir meinen immer, wir müssten sehr viel sagen. Die Bundespost ist manchmal eine ganz große Hilfe, dass man auch einem Menschen etwas schreibt. Das erste Mal denkt er, was schwätzelt die für einen frommen Dreck da? Aber wenn es nicht gleich wegwerfen kann, ja, lebendige Jesus wirken, und das stimmt ja eigentlich. Wie gesagt, mein Herz ist weit geworden. Ich darf Ihnen diesen Jesus anbieten, der in uns wohnt, der auch mit dem fertig wird, was unsere Galle explodieren lässt. Der Zorn und die Heftigkeit, die kommt aus tiefsten Tiefen. Kennen Sie das? Und unser Herr ist noch stärker als das, will mit dem fertig werden. In der Frömmigkeitsgeschichte des Volkes Gottes hat in Deutschland der Reichsgraf Nikolaus Ludwig von Zinzendorf und Pottendorf eine ganz große Rolle gespielt. Nicht bloß mit dem Lied Jesu, geh voran. Er hat zum ersten Mal den Horizont aufgerissen für die Weltmission. Er hat eine Konzeption gehabt. Mission muss zu den Ärmsten der Armen gehen, nach Sao Tome und zu den Samojeden und zu den Kasachen, in die kasachische Steppe östlich von Stalingrad, Wolgograd. Wird immer gesagt, er hätte sich bekehrt, der junge Graf Zinzendorf, unter einem Bild in der Gemäldegalerie von Düsseldorf. Das tat ich für dich. Was tust du für mich? Ein Bild des gekreuzigten Jesus. Wird immer so schön geschildert. Stimmt gar nicht. Zinzendorf wollte von seiner Jugend an Jesus gehören. Aber an jenem Tag, als er in der Gemäldegalerie den gekreuzigten Jesus gedemütigt, eindrücklich dargestellt von dem Maler, vor sich sah, schrieb er in sein Tagebuch abends: Ich bat den Heiland, er soll mich mit Gewalt in die Gemeinschaft mit seinen Leiden reißen, auch wenn mein Sinn nicht hinein will. Gut, normalerweise, darf er noch nicht alles gefallen lassen. Mein Sinn will nicht hinein. Lieber Heiland, dann reiß mich in die Gemeinschaft mit deinen Leiden hinein, dass ich nicht dagegen bälle, auch wenn ich nicht hinein will. Er hat es erlebt, dieser Reichsgraf, der zum höchsten Adel im habsburgischen und deutschen Reich gehörte, wurde später verfolgt wie ein Floh. Man hat ihn behandelt wie den letzten Landstreicher. Er musste aus Sachsen fliehen, er musste aus Thüringen fliehen, aus Württemberg hat man ihn ausgeschmissen. An für sich war er eingeladen, in Stuttgart in der Stiftskirche zu predigen. Dann hat das Konsistorium das verboten. Man hat es verboten, in Ulm zu predigen. Aus allen Ländern Europa verwiesen, sodass er 1741 eigentlich bloß nach Amerika konnte. Herr, reiß mich in die Gemeinschaft mit deinen Leiden, und ich schreibe keine Protestbriefe an Reichskammergericht, sondern ich habe die Sache Gott befohlen. Ordne unseren Gang Jesu lebenslang. Führst du uns durch raue Wege, gib uns auch die nötige Pflege, dass ich's durchhalte. Dieser Zinzendorf hat ein Wort gehabt, das er gern zitiert hat. Bei aller Schmach, die er erlitten hat, gegen die er nicht wiedergebellt hat, Protestschreiben gemacht hat, Aktionen, Unterschriftenaktionen dagegen. Ich möchte Ihnen heute Abend mitgeben, dieses Wort. Wir sind des Heilands fröhliche Leute. Wir sind des Heilands fröhliche Leute, der uns hineinzieht, so eng sogar in die Gemeinschaft seiner Leiden, uns fertig bringt, dass ich mich gar nicht mehr wehren muss. Jetzt will ich sehen, was du draus machst. Ich übergebe dir. Wir wollen beten. Herr Jesus, das alles stünde nicht im Wort deiner Apostel und Propheten, wenn es uns nicht so hautnah anginge. Weil sich in uns alles sträubt dagegen, dass wir uns nicht verteidigen. Wir wollen uns nichts gefallen lassen. Wir kennen die Sätze, dass auf einen groben Klotz ein grober Keil gehört. Und jetzt willst du auch in diesem Bereich dein Wesen in uns hineinlegen. Du willst uns von Grund auf verändern, in diesen Ausheilungsprozess hineinziehen. Herr Jesus, fang bei uns an. Und wenn wieder einmal der Zorn und die Ungeduld über uns siegen, dann lass uns das nicht aufgeben, sondern dass wir dann sagen, Herr Jesus, jetzt bitte fang nochmal neu mit uns an. Mit dir, du starker Heiland, du musst uns der Sieg gelingen. Amen. So, jetzt machen wir's. Vielleicht darf ich noch sagen, morgen sind wir schon wieder am Schlussabend. Danke Ihnen, dass ich hier sein darf. Was wir nicht vergessen sollten, was wir nicht vergessen dürfen. Normalerweise wissen wir ja Psalm 103, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Aber es geht noch um mehr. Dass, wenn Jesus uns geweckt hat an einer Stelle, dass wir es dann nicht, weil so viel auf uns einstürmt, einfach auf die Seite legen, sondern das, was er uns eindrücklich gemacht hat, dass das auch mit uns geht. Darum wird es morgen Abend gehen. Wir haben noch ein großes Ziel vor uns. Christsein bedeutet Kampf, aber das große Ziel kommt erst. Nicht, was wir erreicht haben, ist bis jetzt groß. Das ist erst der Anfang. Wir warten auf die große Gemeinschaft, die richtige Gemeinschaft mit Herrn Jesus in Ewigkeit. Und da sollen wir doch alle dabei sein. Dazu wollen wir uns morgen helfen lassen.